Deutschland, Bundesrepublik 1,7%, 0,627. United States of America 3,38%, 0,930. 3/4 La France OAT 0,553. 3/1 BMW 0,531. Wie bitte? Nee, keine Sorge, das war jetzt kein Auszug aus dem Kursbuch der Deutschen Bahn, sondern das sind aktuelle Anleihen von Staatenunternehmen, die an der Börse notiert sind. Auch wenn Anleihen meist deutlich weniger Rendite bringen als Aktien, gehören sie doch aber in ein gut strukturiertes Depot. Und beim Kauf von Anleihen, ja, da gibt's einiges zu beachten, wie zum Beispiel die Laufzeit, das Rating, den Coupon oder auch die Stückelung. Boah, geht das nicht einfacher? Doch, das geht. Und zwar mit Anleihe-ETFs. Wie die Produkte funktionieren, worauf ihr bei der Auswahl achten solltet und welchen Stellenwert sie in eurem Depot einnehmen sollten, das klären wir alles in diesem Podcast.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und als mein Gast und ETF-Profi habe ich mir wieder Thomas Meyer zu Drewe eingeladen. Er ist Leiter des öffentlichen Vertriebs für Deutschland und Österreich beim ETF-Anbieter Amundi. Hallo Thomas, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist.
Hallo Falco, danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
Jawohl, und wir sind hier, man hört es vielleicht so ein bisschen im Hintergrund, heute mal wieder live unterwegs und zwar beim Börsentag in Berlin. Hier ist viel los und ja,
sehr gut besucht.
Auf jeden Fall, muss ich sagen, die Nachfrage ist da, ne? Aber alle Assetklassen sind ja im Endeffekt auf Top-Niveau. Gucken wir mal, wie es mit den Anleihen aussieht. Ja, und mein Name ist Falco Block, ich bin Anlagestratege für Privatkunden bei der DZ Bank in Frankfurt. Thomas, lass uns erstmal mit ein paar Basics starten. Wir hatten uns schon mal über ETFs ausführlich unterhalten, meistens aber das Thema Aktien. Und heute soll es mal um Anleihen gehen. Jetzt lass uns nochmal eben die Basics kriegen. Was ist eigentlich nochmal eine Anleihe? Welche Chancen oder Risiken und Unterschiede haben Sie denn gegenüber einer Aktie?
Fangen wir mal mit der Begrifflichkeit an, Anleihe. Es gibt ja verschiedene Bezeichnungen dafür. Ihr findet die auch unter Bond, unter Schuldverschreibung oder interessant Rentenpapier. Vielleicht eine Seitenbemerkung, das hat aber nichts mit der Rente zu tun, sondern Rente ist eine alte Bezeichnung dafür, dass du einen Ertrag bekommst, beispielsweise aus landwirtschaftlicher Verpachtung. Daher kommt dieser Name Rentenpapier. Nun, was unterscheidet eine Anleihe von einer Aktie? Eine Anleihe wird von einem Unternehmen, einem Staat begeben. Und du gibst entsprechend dem Unternehmen oder dem Staat einen Kredit. Du wirst also zum Gläubiger. Das heißt, meist steht auf diesen Anleihen drauf ein fester Coupon, eine feste Laufzeit und natürlich ein fester Rückzahlungstermin. Das trifft für die meisten Anleihen.
Ganz kurz, Coupon ist der Zins, ne? Dass wir das hier nochmal kurz. Also Coupon ist der Zins, das hat wie, das was kriege ich denn so raus?
Ja, ne? Das ist der Zins. Also um das mal ganz konkret zu machen, wenn du die 10-jährige deutsche Bundesanleihe anschaust, die, um auch das transparent zu machen, für viele institutionelle Anleger so eine Benchmark, ein Vergleichsmaßstab ist, um zu zeigen, um zu sehen, wie sich der Zins verändert. Deshalb wird auch in die Bundesanleihe investiert. Ich habe mir angeguckt, ganz aktuell von gestern, die 10-jährige Bundesanleihe würde in 10 Jahren auslaufen. Da bekommst du also, wenn du 100 Euro investiert hast, deine 100 Euro zurück und zwischendurch bekommst du eine Zinszahlung. Dieser Coupon, das, was draufsteht, beträgt zurzeit 2,6%. Also wenn du 100 investierst, bekommst du jedes Jahr 2,60 Euro. Natürlich ganz wichtig, immer alles, unsere Angaben sind immer alle vor Kosten und auch vor Steuern, denn da fallen natürlich auch entsprechend Steuern an, sofern man außerhalb des entsprechenden Sparerpauschbetrags liegt.
Da kann man schon mal gleich sehen, 2,6% ist ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel bei einer Inflationsrate von 2%. Ne? Habe ich da schon das erste Risiko, in Anführungsstrichen?
Ja, also damit kommen wir natürlich auch zu den Risiken allgemein bei Anleihen. Und das erste auffälligste Risiko ist natürlich das Bonitätsrisiko und das Ausfallrisiko, auch zusammengefasst als Emittentenrisiko. Was steckt nun dahinter? Natürlich kann sich ein Emittent, nehmen wir jetzt wieder die Bundesrepublik Deutschland, kann sich in der Einschätzung verschlechtern. Wenn sich ein Emittent, also jemand, der eine Anleihe auflegt, in der Einschätzung der Marktteilnehmer verschlechtert, dann muss er bei der nächsten Auflage in der Regel einen höheren Zins zahlen. Daneben gibt es natürlich auch das Ausfallrisiko neben diesem Bonitätsrisiko, das einfach darin besteht, dass ein Schuldner, wir haben jetzt die Bundesrepublik Deutschland genommen, da ist das unwahrscheinlicher. Die hat eine sehr gute Einschätzung, das nennt man auch Rating, AAA. Das wird nach Buchstaben geordnet, von AAA bis hin zu
D-.
D-, ja. Das heißt, das sind dann sogenannte, führt jetzt ein bisschen weiter, aber gestatte mir das, sogenannte Junk Bonds oder Ramschanleihen. Das ist wirklich nur für jemanden geeignet, der sich damit auskennt und bereit ist, auch sein Geld komplett zu verlieren. Aber gehen wir nochmal zurück zu dem Rating. Wenn du jetzt mal auf Unternehmensanleihen zugehst, dann sind diese Unternehmen unterschiedlich bewertet von solchen Bewertungsagenturen auf Neudeutsch Ratingagenturen. Und da hast du dann einen ganz großen Unterscheidungsmerkmal. Das ist nämlich dreimal das B. Alle Anleihen, die da drüber liegen, gelten als Investment-Grade-Anleihen. Also für denjenigen, der sich dafür interessiert, ein wichtiges Kennzeichen. Und unter 3x B ist es dann unterhalb von Investment Grade, hat also ein höheres Risiko, wird also gegebenenfalls auch ausfallen können. Und immer wenn das Risiko höher ist, da musst du auch einen höheren Zins zahlen. Denn der Zins ist ja der Preis dafür, dass du einem Unternehmen, einem Staat, vielleicht deinem Nachbarn Geld überlässt.
No. Also kann man so sagen, ne, je mehr Risiko ich bereit bin einzugehen bei einer Anleihe, desto mehr Zins bekomme ich. Oder umgekehrt, je mehr Zinsen ich haben will, desto größer ist das Risiko. Wie genauso. Sonst auch immer auch. Ja.
Ja, jetzt hast du ja noch zwei Punkte angesprochen, nämlich das Zinsänderungsrisiko. Wenn ich heute eine Anleihe kaufe und wir haben die Bundesanleihe, ich nehme die mal wieder und ihr werdet merken, die werde ich immer wieder mal nehmen, weil es eben so eine Benchmark, ein Vergleichsmaßstab hier in Europa für viele Anleger groß oder klein ist. Wenn zwischendurch der Marktzins sich verändert, dann verändert sich noch etwas anders, nämlich der Kurs der Anleihe. Du bekommst ihn zwar zu 100, wenn du ganz die nächsten 10 Jahre, wie beschrieben, bis 2035 durchhältst, bekommst du den festen Rückzahlungsbetrag. Das ist dieser Nominalwert von 100, den wir vorhin beschrieben haben. Aber wenn ich aus irgendwelchen Gründen, ich will vielleicht ein Haus kaufen oder ich brauche auf jeden Fall das Geld, zwischenzeitlich verkaufe, dann hängt mein Erlös davon ab, wie gerade der Marktzins ist. Und jetzt gibt es einen Zusammenhang zwischen Marktzins und Kurs einer Anleihe. Steigt nämlich der Marktzins, also wir hatten ja jetzt gerade einen Coupon, einen Ertrag von 2,6% beschrieben. Wenn der jetzt auf 3% steigt, dann fällt der Kurs der Bundesanleihe. Und auch umgekehrt.
Ist ja nicht mehr so attraktiv, das Ding, was ich da habe.
Das ist dann nicht mehr so attraktiv, beziehungsweise wenn der Zins steigt und ich will jemandem meine Anleihe verkaufen, dann verlangt der von mir natürlich diesen Marktzins von 3%. Und da ich nur einen Coupon habe von 2,6%, muss ich im Kurs nachgeben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Zusammenhang, eben dieses inverse Verhalten zwischen dem Zins steigt, Kurs fällt oder Zins fällt und Kurs einer Anleihe steigt.
Wer gut essen will, der kauft Aktien. Wer gut schlafen will, der kauft Anleihen. Das ist ein schöner Spruch, das soll von Börsenurgestein André Costolani einmal ausgesprochen worden sein. Ja, er wollte damit ausdrücken, Aktien sind meistens die Renditebringer im Depot, während Anleihen eigentlich immer den sicheren Part spielen. Wir haben gerade schon mal ein bisschen darauf hingewiesen, aber kann man trotzdem sagen, Anleihen sind eher sicherer als Aktien? Kann man das so pauschal formulieren?
Ich würde es etwas umformulieren, weil immer wenn du vom Sparbuch, dem klassischen oder dem Tagesgeld weggehst, und da kann man jetzt drüber streiten, ob das sicher ist, dann musst du mit Schwankungen rechnen. Und wir haben es ja gerade schon mal beschrieben, warum auch Anleihen schwanken. Aber das Wesentliche, und insofern stimmt diese Aussage, das Wesentliche ist, dass Anleihen, und das muss man jetzt an dieser Stelle als Disclaimer, als Hinweis dazu sagen, wir reden natürlich über die Vergangenheit. In der Vergangenheit haben Anleihen weniger stark geschwankt, als Aktien das getan haben. Und du hast ja eben von gut essen und gut schlafen. Das Entscheidende ist natürlich, dass man irgendwo gut essen kann und gut schlafen kann. Und deshalb ganz entscheidend, und das haben wir ja auch schon mal besprochen in früheren Podcasts, die ich mit dir machen durfte, eben die Mischung, die sinnvolle Mischung, die aus meiner Sicht, aus meinem Risikoempfinden als Anleger, sinnvolle Mischung aus Aktien auf der einen Seite oder Aktien-ETF und Anleihen oder Anleihen-ETFs hinzubekommen, also so zu mischen, dass tatsächlich die Schwankung meines Gesamtportfolios meinem persönlichen Risikoempfinden entspricht.
Dann gehen wir doch gleich mal auf diese Anleihe-ETFs ein. Das ist nämlich eine Möglichkeit, um dieses, du hast vorhin schon gesagt, wir haben es gemerkt, sehr schwierige Konstrukt der Anleihen. Also das ist nicht so einfach, wie man sich das mal vorstellt. Da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die ich berücksichtigen muss. Wenn ich jetzt einen Aktien-ETF kaufe, dann nimmt ja der Anbieter, wie zum Beispiel von Amundi, das Geld und kauft davon anteilig Aktien, wie zum Beispiel der DAX. Ich habe mal nachgeguckt, aktuell sind das 8% Allianz, 7% Allianz, 8% Airbus oder 13% SAP. Wie ist denn das bei Anleihen? Also worin investiert ihr denn da?
Also bei Anleihen ist das genauso. Und es gibt ein Pendant zum DAX, das ist der REX. Den gibt es, wenn ich das richtig weiß, seit dem Jahr 2000, oder wenn ich mich richtig erinnere, ich war damals daran beteiligt, seit dem Jahr 2003 gibt es da auch ETFs drauf. Der REX ist ähnlich wie der DAX, nur dass eben Anleihen drin sind, dass eben dieser REX-Index den deutschen Anleihenmarkt abbildet. Den gibt es ähnlich wie den DAX für verschiedene Segmente. Also wenn du speziell an den MDAX für mittelgroße Unternehmen denkst, den SDAX für kleinere Unternehmen, den TechDAX für die Tech-Werte. Vergleichbares gibt es auch dort, nur dass das eben nicht die Tech-Werte sind, sondern dass es da um kleinere Anleihen geht oder kleinere Emissionen von Anleihen. Oder meist, um das etwas spezifischer und genauer zu sagen, hat man den Gesamtmarkt und bricht den dann runter in einzelne Laufzeitenbänder. Also typischerweise 0 bis 3 Jahre, 5 bis 7 Jahre oder 25 Jahre plus. Also das ist durchaus vergleichbar und man kann diesen REX ja relativ einfach über die deutsche Börse anschauen und hat dann das Barometer, was einfach zeigt, wie sich die Renten, wie sich Anleihen, wie sich ganz wichtig der Zins in Deutschland entwickelt.
Also kann man ja mal festhalten, so zwischendurch, wir haben ja die Aktienindizes, davon gibt es unfassbar viele. Ich hatte letztens mal mit der Stocks einen Podcast gemacht, die haben gesagt, die berechnen mittlerweile 18.000 verschiedene Indizes, mehr als Aktien. Und sowas gibt es dann auch für die Anleihen. Das heißt, es gibt eine breite Basis von Anleihenindizes, also auch große, mittlere. Gibt es auch irgendwas wie Themen oder sowas?
Ja, Themen gibt es auch. Denn es gibt ja neben, wir haben jetzt über Staatsanleihen gesprochen, weil das auch für die meisten der Zuhörer verständlicher ist. Bundesanleihe, wie gesagt, die 10-jährige, der zentrale Vergleichsmaßstab, die zentrale Benchmark, wie das so schön heißt, für viele Anleger in Europa ist. Aber wenn man davon mal weggeht, dann gibt es natürlich Unternehmensanleihen. Denn ich kann ja auch mein Geld einem Unternehmen geben. Und wenn du jetzt an ein spezielles Segment denkst, ja, dazu gehören die Financials, also Banken und Finanzindustrie und Finanzunternehmen, die ja auch besonders natürlich von Zinsveränderungen betroffen sind. Und deshalb gibt es durchaus Indizes, die sagen, wir haben dort Unternehmensanleihen drin, aber ex-Financials, ex der Unternehmen, die ganz speziell in der Finanzindustrie zu tun haben, um das ein bisschen zu separieren.
Jetzt sind ja eure Aktien-ETFs, so Aktien-ETF an sich, sind ja sehr beliebt und bekannt geworden. Und sie sind auch deswegen so beliebt, weil sie sind einfach. Und sie haben vor allem extrem niedrige Gebühren, weil sie ja nur einen zugrunde liegenden Index abbilden. Gilt das jetzt auch für die Anleih-ETFs? Sind die auch so billig?
Eine einfachste Antwort wäre ja, Punkt. Okay, aber damit gibst du dich natürlich nicht zu viel.
Ja, okay, dann ein bisschen mehr Butter bei die Fische. Ja,
es ist vergleichbar. Wenn man jetzt mal etwas über den DAX hinausgeht und zum Beispiel denkt an einen Stocks Europe 600, die 600 größten Unternehmen hier in Europa, dann gibt es natürlich vergleichbare Anleihenindizes, die dann halt auch die größten, oder die Indizes, die dann die größten Anleihenemissionen hier in Europa haben. Und wenn du dir die Preise, und das habe ich ja im Vorfeld gemacht, dann bist du bei ähnlichen TERs oder laufenden Kosten von 0,09% pro Jahr, 0,07%. Also das ist durchaus vergleichbar.
Und jetzt ja auch das Thema Liquidität, immer wichtig für uns hier am Kapitalmarkt, aber auch für den Anleger. Ich meine, wenn ich mir eine Nvidia-Aktie kaufe, Haken dran, die wird gut handelbar sein. Mit einer DAX-Aktie kann das auch schon mal schwierig werden nach 17,30, das wissen wir. Wie ist das jetzt mit den Anleihen? Meine Anleihen-ETFs ist ja super. Ich kann ja kaufen, verkaufen im Rahmen des Ganzen. Ist Liquidität ja eigentlich bei Aktien nicht ein Thema. Und bei Anleihen nimmt mir auch das Risiko der Liquidität ab.
Also bei Anleihen gibt es immer wieder Untersuchungen zu. In den ganzen Krisen, die wir in den letzten Jahren hatten und hier in Europa gibt es ja ETFs seit ziemlich genau 25 Jahren, seit dem 11. April 2000. Das sind die ersten beiden, waren aber Aktien-ETFs gelistet worden. Wenn man das jetzt mal reflektiert, dann war in der Zeit auch Anleihen-ETFs sehr liquide. Natürlich hängt es ein bisschen vom Marktsegment ab. Es gibt sogar Stimmen, die sagen, dass Anleihen-ETFs etwas liquider sind als die Anleihen selbst. Das mag jetzt überraschen. Das hat aber damit zu tun, dass manche Anleihen auch nur einmal am Tag handelbar sind, während natürlich der ETF jederzeit handelbar ist. Und ich damit, wenn ich mein Portfolio anpassen will, wenn ich entweder kaufen will, weil ich glaube, ja, jetzt sind die Chancen da, ich sollte das weiter aufstocken, oder gerade auch, das ist ja für viele wichtig, denn viele unserer Zuhörer sind ja Langfristinvestoren, aber irgendwann willst du auch dein Geld mal wieder haben oder brauchst dein Geld, dann ist es einfach wichtig zu wissen, dass du eben diese Anleihen, ETFs, auch untertags jederzeit an der Börse handeln kannst. Der Spread, ja, also der Unterschied zwischen die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis mag sich etwas ausweiten, gerade bei Anleihen, die etwas seltener sind oder exotische Anleihen. Aber wenn du die großen Themen wie renommierte Unternehmensanleihen siehst oder Staatsanleihen und das auch von den großen renommierten Ländern, dann gibt es da keine Schwierigkeit. Und die Antwort mit etwas mehr Fleisch dahinter, wie von dir erbeten, ist, die sind genauso liquide, wie man das auch von Aktien-ETFs kennt.
Wir haben uns in unseren vorangegangenen Podcast-Folgen immer wieder über das Thema Depotaufbau unterhalten und mit ETFs geht das ja wunderbar. Wir haben ja hier mal den Core-Satellite-Ansatz mehrfach schon genannt. Das heißt also, ich baue ein Fundament aus sogenannten Kernaktien oder ETFs aus und dann habe ich also breitstreuende ETFs und dann habe ich entsprechend noch Themeninvestments, Einzelwerte, mit denen ich dann meine Satelliten abschieße und versuche, Rendite zu generieren. Kann ich sowas mit Anleihen auch machen?
Das kann man mit Anleihen auch machen. Und wir hatten ja, um das nochmal kurz aufzugreifen, wir haben gesagt, dass die einfachste Form ist, du hast einen Kern, zum Beispiel mit einem MSCI World. Da sind rund 1350, 1400 einzelne Aktien drin. Und zwar aus entwickelten, also aus den Industrieländern. Da hast du schon mal ein sehr großes Grundinvestment. Dann hättest du, wenn du nur den hast, 100% Aktien. Dann sagst du, ich will das ein bisschen, das Risiko reduzieren und da würde man Anleihen nehmen. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Und wir abstrahieren mal einen Moment von dem Notgroschen, den jeder haben sollte. Dann ist die nächste Stufe sicherlich Tagesgeld oder Festgeld. Und wenn du da auch ein bisschen hast, dann kannst du natürlich auch sagen, ich nehme Anleihen-ETFs. Denn was ist der Unterschied zwischen einer Anleihe und einem Anleihen-ETF und Festgeld? Ja, du kommst natürlich, wenn du das Geld brauchst, auch zwischendurch dran. Und du streust damit natürlich auch diesen Anleihenanteil. Denn man darf eins, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, und das ist, spricht auch dafür, ein ETF, ein Anleihen-ETF zu erwerben. Gerade im Unternehmensbereich ist oft die Minimumgröße, um in eine Unternehmensanleihe zu investieren, 250.000 Euro plus. Es hat da vor einiger Zeit dann die Firma Porsche, die Porsche Holding gegeben, die das bereits für 1.000 Euro. Aber das ist natürlich ein Minimuminvestment, was der eine oder andere nicht eingehen will oder nicht eingehen kann. Und da kommt natürlich dann der Anleihen-ETF ins Spiel. Oder überleg mal, wenn jemand sagt, ich traue mir etwas mehr Risiko zu, dann gibt es auch sogenannte High-Yield-Anleihen. Wie ganz im Anfang erläutert, hast du dann Anleihen von Unternehmen, die nicht so hoch eingestuft sind, sprich schlechtere Bonitätsnoten
oder
haben.
Oder so Emerging Markets.
Ja,
ne?
Oder Emerging Markets, wenn du es auf Länder, ich wollte gar nicht so weit gehen, aber du hast es ausgesprochen, ich habe mich vorgedrückt, weil man muss wissen, Emerging Markets Anleihen in lokaler Währung, das ist die wahre Kunst. Die wahre Kunst, das ist nicht mehr die Pflicht, das ist die absolute Kür. Aber da muss man wirklich einen Blick drauf haben und da muss man sich gut überlegen. Und jetzt sind wir wieder bei Core Satellite. Da haben wir ja drüber gesprochen, dass du Themen, nehmen wir das Thema Verteidigung, was momentan ja unheimlich in ist, dass du das höchstens 5-10% beimischt. Unter 5% hat es oft keine Auswirkung. Über 10% steigt das Risiko deines Portfolios übermäßig. Und das ist, wenn wir jetzt auf den Anleihenanteil gehen, natürlich ähnlich und vergleichbar. Du hast plötzlich ein wesentlich höheres Risiko, wenn du in die Spitzenklasse gehst, wenn ich das mal so sagen darf, Emerging Markets Anleihen und das auch noch in lokaler Währung. Also da muss man natürlich ein Auge drauf haben. Muss man mit leben können, muss man mit schlafen können, muss man sich überlegen, ob das für einen persönlich als für ein langfristig aufgestelltes Portfolio wirklich geeignet ist. Aber das ist eine Möglichkeit.
Dann lass uns zum Abschluss nochmal das ganze Anlageuniversum betrachten, also Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Devisen und so weiter. Ihr seid ja extrem innovativ in der ETF-Branche, am Puls der Zeit. Kannst du uns mal einen Ausblick geben, welche zukünftigen Entwicklungen und Neuerungen gibt es denn so in nächster Zeit, auf die wir uns freuen können?
Also wenn wir die, ich fange mal mit den Trends an, wenn du gestattest. Gerne. Ja, momentan wird natürlich alles überlagert und wir sind ja hier, du hast es am Anfang gesagt, auf dem Börsentag in Berlin. Ein Thema ist natürlich Gold. Gold gerade 4.200. Die meisten reden schon von 5.000. Ja. Muss man aber dazu sagen, US-Dollar, das ist ein US-Dollar, also für uns hier, die wir hier stehen, die in Euro, ja, die in Euro, wo auch die Kreditkarte, ja, wird ja häufig bargeldlos gezahlt, aber auch das ist die Belastung in Euro. Da sieht die Entwicklung natürlich ein bisschen anders aus, weil der US-Dollar seit Jahresanfang 13-14% schwächer geworden ist gegenüber dem Euro. Aber das ist ein großes Thema, auch hier auf dem Börsentag. Jetzt kommt in der Folge, was dann immer auch passiert, die Goldminenaktien, die ja davon teilweise profitieren, nicht so unmittelbar 1:1. Das wäre das nächste Thema. Und im Bereich Anleihen, die Entwicklungen natürlich gehen weiter in die einzelnen Laufzeitenbänder, dass du noch granularer, noch feiner, wenn du dort deine eigene Asset Allocation im Anleihenbereich aufstellen wirst, dass du dann noch feiner vorgehen kannst. Also typischerweise momentan im Bereich Corporates, die sind sehr gefragt, weil Corporates momentan, also Unternehmensanleihen, etwas mehr Zins zahlen und zwar auch von renommierten Unternehmen als das Staatsanleihen tun. Ja, deshalb, aber trotzdem ist es natürlich eine Beimischung. Man muss sich immer überlegen, dass ein Unternehmen in der Regel ein höheres Risiko, ein höheres auch Ausfallrisiko hat, als das ein Staat hat. Zumindest wenn man von renommierten Staaten spricht und nicht von den eben genannten Emerging Markets Ländern.
Okay, dann lass uns das heutige Thema nochmal zum Abschluss bringen und kurz zusammenfassen. Also mit Anleihe-ETFs kann ich ähnlich wie mit Aktien-ETFs breit gestreut in Anleihen investieren. Da kann ich sehr konservativ vorgehen, also zum Beispiel in deutsche Staatsanleihen und ähnliches. Ich kann aber ins Ausland gehen. Ich könnte in der Spitze sogar in Emerging Markets, ich kann Unternehmensanleihen nehmen. Also auch hier kann ich mein Portfolio breit mit Unternehmensanleihen aufbauen und eben ihr nehmt mir das Risiko der Liquidität, der Stückelung. Also mit Anleihe-ETFs kann ich auch hier ja das Depot breit aufstellen und dann nach Gusto entweder mehr Rendite oder mehr Risiko reinnehmen. Okay, dann sage ich Thomas, vielen Dank für die vielen Infos und Hintergrund zum Thema Anleihe-ETFs.
Vielen Dank, Falko, hat Spaß gemacht.
Ja, das war's auch schon wieder in unserer neuen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir konnten euch mal einen Einblick in eine Anlageklasse geben, mit der ihr euer Depot noch weiter diversifizieren könnt, weil ihr wisst ja, there is no free lunch without diversification. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt rund um das Thema Finanzen und Geldanlage, abonniert doch gleich unseren Kanal und ebenso freuen wir uns über euer Feedback, über Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen, auch für zukünftige Themen. Schreibt uns dann einfach wieder an wertpapiere@dzbank.de. Und beachtet bitte auch unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.